verantwortlich für diese Sendung. Esperanto-Welle am 10. Januar 2008 ist Rana Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Direktsendung Esperanto-Welle. Wir, Werner und Werner vom Esperanto-Verein, gestalten heute diese Sendung für Sie und Sie hören sie immer am ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Eine weitere Sendung bringen wir immer Mitte des Monats, mittwochs.
La infanoj ŝirmuteron ĉiam diru nur la veron. La infanoj faru rondon kaj ekkonu tutan mondon. La infanoj laŭte kantu novajn arbojn ĉie plantu.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Wir haben heute wieder einen Querschnitt durch das Esperanto-Geschehen bei uns in der Stadt, im Land und in ganz Deutschland und so weiter. Und Werner, unser übliches Prozedere, unser übriger Ablauf, wie immer, ja?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen mit dem Esperanto-Verein Neubrandenburg. Sie wissen ja als alte, erfahrene Hörer unserer Sendung, dass wir von unten an beginnen mit der Esperanto-Bewegung und der Esperanto-Verein Neubrandenburg ist für uns also der Anfang. Wir laden ganz herzlich ein, auch alle Neugierige von Neubrandenburg. In der Gaststätte, in der wir uns treffen, ist genug Platz, also können wir alle einladen, die uns hören. Und zwar am 16.01.2008 um 16 Uhr in der Gaststätte Uns Eck, das ist gegenüber der Scheele-Apotheke. Das ist seit einiger Zeit unser Treffpunkt. Da haben wir ein Vereinsstübchen und da sitzen wir dann gemeinsam. Und an diesem besagten 16.01. ab 16 Uhr haben wir folgendes Programm vorbereitet. Nach der Begrüßung werden wir das Jahr 2007 auswerten, unsere Höhepunkte, was wir an Gutes uns verzeichnen können und was an unguten Dingen gelaufen ist. Dann nochmal die Berichte, wer war wo im Esperanto-Land, das ist die spaßhalbe Bezeichnung der Erde, und insbesondere im letzten Halbjahr, wer war wo. Dann werden wir durchsprechen alle Termine, also alle wichtigen Termine des Jahres 2008, sowohl des Esperanto-Vereines, auch des Landesverbandes und auch des Deutschen Esperanto-Bundes und auch sogar des Weltbundes. Dann werden wir einige wenige Kurzvorträge hören, über eigene Gestaltungen, die eben jeder selber vorbereiten kann und die wir noch nicht im Einzelnen kennen. Dann werden wir eine Zeitungsschau machen, wobei wir dazu übergegangen sind, sowohl Papierzeitungen, sodass sie auf Papier gedruckt sind, auswerten, als auch jede Menge von virtuellen Esperanto-Zeitschriften. Dann gibt es einige Sprachübungen, denn das ist auch ganz wichtig, dass der Verein und seine Mitglieder, so wie sie zusammenkommen, immer wieder Sprachübungen haben. Und dann zum Schluss gibt es eine Art Klatsch und Tratsch. Wir nennen das offiziell Austausch von Gedanken und Meinungen. Dazu gehört eben alles das, was nicht in die bisherige Rubrik der Themen reinpasste.
Ja, Werner, wenn uns jetzt einer nicht gleich besuchen will, sondern nur mal Informationen haben möchte, wie kann er uns erreichen?
Er kann uns über das Telefonbuch nach Brandenburg finden, sowohl adressenmäßig als auch das Telefon, unter Werner Levin Neubrandenburg oder Werner Pfennig Neubrandenburg oder über ein Suchprogramm Esperanto Neubrandenburg.
Ja, das wäre es im Internet mit dem Suchprogramm, ja?
Ja.
Und dann kann man uns im Internet auch erreichen unter
www.esperanto-nb.de.
www.radio-horeb.de.
Ja, und Werner, dann sind wir auch noch in, wie heißt das in Neubrandenburg, ja, TeleN drin.
Ja, TeleN im Teletext dort unter TeleN, auch im Vereinsregister und auf der Seite 466 A und B oder 1 und 2. Dort sind auch unsere Adressen mit Telefonnummern zu finden und auf der zweiten Seite auch unser Programm. Ich habe gestern mal nachgesehen, ich hatte schon das neue Programm abgeschickt, aber es ist immer noch das alte drin, aber das wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich geändert.
Ja, wir müssen aufpassen, dass die Daten auch alle stimmen, aber in jedem Falle ist, wie der Werner sagte, sind da drin die wichtigen Telefonnummern, Adressen. Wir sind also mit allen Medien hier vertreten, sodass also jeder, der es möchte, mit uns Kontakt aufnehmen kann.
Ja, wir könnten schon noch diese Einführung, bevor wir dann zum Land, zur Landesgeschichte kommen, schon mal eine Musik machen. Das sind aber zwar erst 4 Minuten, aber machen wir mal, nicht? Wir haben die Gruppe Kaito als CD eingelegt,
ja.
Und da ist dran der nächste Titel, Ship Astro Tabaco.
Ja, der Schiffskapitän Tabak.
Ja,
ja. Ja, und Kaito heißt übrigens Flugdrachen. So nennt sich die Kapelle.
Kaj šmiri, kaj šturi, či pestro tabako, to sula kastino. Sed albor ni činza, ni stio plezuri, kaj ankao ni kumple ruri, go traulio. Per me son trocchio, se sako e da vento, tak nocton ne pli, jen la sagra consento, kaj creru, ne creru, se gis la templimo, di essa se grava, se lia animo. Gigum la bellum piccarum, postelo, ella del iro, de mari e bria, aversa min su soira, del bordello, cae vocca min per voccio, vento cria sur la scipon, ci elta e ci amo. Chi sulla vela in cae foresta domo. Senza supplande per decon, ni mira se povi mi si ripeto. Se brando cae fum, char ni sciatas la peclon, ni sciatas la pesan muscolam laboro. La tormon profundam e nulla.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir machen weiter im Text. Esperantowelle über NB Radio 88,0 und wir kommen mal zu unserem Landesverband. Ich war mit zum letzten Landestreffen, da war ja einiges zu erledigen und wir hatten noch eine sehr, sehr angenehme räumliche und bedienungstechnische Situation dort. Hat mir sehr gefallen.
Ja, das war am Intercity Hotel in Stralsund, so am Rande des alten Stadtzentrums, in der Nähe des Hauptbahnhofes. Von der Reichsbahn und da war unser Landestreffen. Das war Anfang, also Mitte Dezember und wie du sagtest, perfekte technische Bedingungen, das heißt die Bedienung, die Bestuhlung, der Raum, alles ganz schick, was wir uns selten leisten können.
Ja, es war eigentlich relativ günstig. Ne?
Und es war auch günstig,
ja.
Mit den Valutamitteln, die wir haben. Und diese Veranstaltung am 8. Dezember des vergangenen Jahres war eine Mitgliederversammlung. Und zwar zur Wahl des neuen Vorstandes. Und wir waren sehr glücklich und auch unglücklich, dass wir den alten Vorstand mit einigen wenigen Veränderungen wieder neu bestätigt haben. Sind also echt alle neu gewählt worden. Übrigens haben wir auch eine Briefwahl. An der Briefwahl kann man teilnehmen unter bestimmten Bedingungen. Das hat schon zum wiederholten Male sehr gut geklappt. Na, jedenfalls haben wir dort die üblichen Rechenschaftslegungen gehabt, Finanzen des Vorstandes. alles, wie es dann zum Vereinsrecht auch gehört. Haben einen neuen Vorstand gewählt, der wie gesagt nur ganz geringfügig sich verändert hatte. Der Vorsitzende ist der Werner Pfennig aus Neubrandenburg und dann der Kassierer ist der Gunter Ebert aus Stralsund. Und dann haben wir Mitglieder aus Schwerin, aus Rostock und Neustrelitz. Wir haben auch eine Schiedskommission.
Ja, und aus Prenzlau ist Edeltraut nicht immer noch dabei?
Ja, die ist, die ist nicht im Vorstand, die ist unsere Chronistin.
Ja, richtig,
Chronistin. Die macht also die laufenden Chroniken, zumindest des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Nee, sie gehört auch zur Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe prüft ja insbesondere die Finanzen. Mhm. Und sie wurde dann doch noch reingewählt. Das sind dann die wenigen Veränderungen, die ich nannte. Und einen Haufen Beschlüsse gab es, will ich nicht weiter ausführen. Unter anderem, dass wir ein gemeinnütziger Landesverbandsverein werden wollen. Das müssen wir mit dem Finanzamt klären. Dazu müssen dann die Geschäftsordnung und das Statut überarbeitet werden. Naja, das sind so kleine Details, die gehören hier nicht ganz so her. Dann haben wir einen wunderschönen Vortrag gesehen und gehört über ein Multivideoschau, also mit einem Klapprechner und Projektor und einem Bildwerfer waren dort Filme und angesehen, Kurzfilme über die Esperanto-Bewegung in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, auch ein bisschen über die Geschichte. Der Ralf Kuse hat seine drei Bände der Chronik, der Festchronik, 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Er hat auch noch andere Bücher dort, die er selber geschrieben hat, angeboten und darüber informiert.
Ja, da kann ich gleich mal mit einwerfen. Wir werden am 23. Januar über den dritten Teil dieser Festschrift in einer Sendung hier über NDR Radio Fest berichten.
Ja, wir können für uns selber werben. Werner, sag mal, 23. Januar, Uhrzeit.
23. Januar ist es geplant,
um 16 Uhr, glaube ich, ne?
Um 16 Uhr.
Um 16 Uhr. Liebe Hörer, hören Sie rein. Da hören Sie etwas über die 100-jährige Geschichte, natürlich, aber in diesem Falle über die ab 1990, also in der turbulenten Wendezeit. So, das war also zum Landesvorstand. Dann haben wir eine Stadtbesichtigung gemacht. Die alte Hansestadt Stralsund war ja mal eine gewisse Konkurrenz zu Lübeck. Und da wurde auch ein Frieden geschlossen und so weiter. Jedenfalls haben wir uns das alte Stadtzentrum angeschaut und auch die neue Rügenbrücke. Der Gunter Ebert hat ja die Rügenbrücke da gebaut oder zumindest hat er zugeguckt, dass sie gebaut wurde. Die konnten wir also auch von weitem uns anschauen, wir wollten aber nicht hin.
Wir sind über den Weg, über den Weihnachtsmarkt, durch die Fußgängerzone, über den Weihnachtsmarkt gegangen, bis hin zum Alten Hafen und dort ist ja die Baustelle vom Ozeaneum.
Da waren ja, das ist ja noch in vollem Bauen. Ja. Das Ozeaneum wird eine tolle Sache werden, wieder ein neuer Höhepunkt für Stralsund. Übrigens liegt auch die Schorsch Fock. Die wurde aber heimlich von der Stadt verkauft an einen privaten Mann. Der will damit wohl irgendwann ausreißen. Obwohl die Besitzer ja eigentlich ein Verein ist, der Fock. Eine ganz komische Situation. Da muss man mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls liegt sie zurzeit noch dort. Dann haben wir in Rostock ein Erlebnis gehabt. Und zwar hat eine Schülerin der 13. Klasse eines ihrer Abiturfächer abgeschlossen zum Thema Esperanto. Die Verteidigung fand am 12.10. statt in Rostock-Warnemünde in der schicken Jugendherberge, die so am Ende dieses Boulevards da ist oder dieser Straße, die entlang der Ostsee führt. Und in dieser Jugendherberge hat sie das also mit anderen, mit ihren Schülern aus der gleichen Klasse präsentiert. Und da wurde eben eine Stunde Esperanto vorgeführt. Sie hatte dort auch eine riesige Leinwand, dann wurde das Esperanto, die Fahne ran und auf diese Fahne hat sie dann ihre Texte projiziert. Für einen alten Esperanto-Freund war das eine erbauliche Situation. Dieses Mädchen ist eine Polyglottin, sie kann Englisch, Französisch und Esperanto hat sie sich gelernt und sie war flämisch, hat auch flämisch gelernt und studiert. Das heißt also dieses Niederländisch aus Belgien und hat in Belgien kennengelernt diese Sprachenkonflikte mit den Flemen und mit den Wallonen, die sich also gegenseitig dort misstrauen und so weiter. Jedenfalls hat sie das erlebt und hat auch Esperanto kennengelernt und hat gesagt, das soll meine Abschlussarbeit werden in meinem Fach dort. Und das hat sie dann auch durchgesetzt und hat dabei Esperanto gelernt mit einer großen Begeisterung und hat sozusagen dann auch ihren Schülern so eine Art Probelektion geliefert.
Aha,
ich saß ja nur als Schmäuschen dabei.
Das war interessant.
Ja, nur der Betreuer.
Ja.
Und ich kann sagen, dass die Bewertung seitens der Lehrer und seitens des Betreuers, also durch mich, eine ganz ausgezeichnete Arbeit gewesen ist. Sie hat also eine Menge Material studiert. Das meiste von Esperanto ist ja in Esperanto geschrieben. Es gibt ja relativ wenig Prozentmaterialien, die man in deutscher Sprache oder in anderen Sprachen lesen kann. Also wenn man zur Urquelle will, muss man Esperanto beherrschen. Das hat sie gemacht, hat das gelernt. Und also ein ganz tolles Mädchen. Und nun willst du noch Russisch lernen, Werner. Stell dir das mal vor.
Ach, warum nicht? Wer das kann?
Und die größte Sprache von Europa ist das.
Ja,
nicht? Werner, und dann wird uns ja immer gefragt, ich wurde gefragt, man hat mir diese Fragen gestellt, wo ist die Jugend? Da muss ich ja sagen, ja, wo ist die Jugend im Esperanto? Da fragst du den Verkehrten. Ich bin schon ein alter Knochen. Ich mache Esperanto schon, weiß nicht wie viele Jahre.
Ja, will die Jugend nicht mehr zu tun
haben. Und da fragen die uns, alte Herrschaften, wo ist die Jugend? Also, liebe Hörer, wenn Sie was über die Jugend und Esperanto wissen wollen, müssen Sie die Jugend fragen, sagen wir mal so auf Spaß, weil die Jugend ja sehr zögerlich sich dem Esperanto zuwendet, aber es gibt Jugendliche.
Ja.
Der Werner hat da was vorbereitet und wir können auch davon ein Lied singen. Wir kriegen nicht viele. Esperanto ist eine Sache, die immer in einzelnen Personen sich auflöst. Und es ist also keine, wie soll ich sagen, keine wirtschaftliche, politische Kraft, die dahinter steht. Also wer sich mit Esperanto beschäftigt, macht es aus eigener Freude, aus eigener Überzeugung und ist auch noch nie enttäuscht worden von Esperanto. Aber man muss wissen, die Esperanto-Bewegung bäckt ganz, ganz kleine Brötchen, aber sie bäckt sie weltweit und in einer Weise, dass sie wunderbar schmecken. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt vom Thema abkommen, wenn wir nur noch erwähnen, dass wir das nächste Esperanto-Vereinstreffen im Februar ist dann auch in Vorbereitung, das machen wir dann später. Das wäre dann am 13.02., davor haben wir noch eine Sendung. Also, das ist der Esperanto-Verein der Brandenburg. Wir sind ja beim Landesvorstand. Wir haben also verschiedene Treffen in diesem Jahr festgelegt. Und zwar im April, am 12. April in Rostock, ein Landestreffen zum Thema 100 Jahre Esperanto in Rostock. Im Mai ist der, also zu Pfingsten, der Deutsche Esperanto-Kongress in Essen, im Ruhrgebiet. Am 2.7. ist ein Ausflug zum Landtag nach Schwerin. Da haben sich schon etliche angemeldet. Der Landtag in Schwerin, also die Vorsitzende ist die Frau Silvia Brettschneider, die hat also eingeladen zu einem Besuch des Landtages und der Esperanto-Verein wird am 2.7. nach Schwerin mit dem Bus fahren. Anmeldungen bitte an uns. Telefon und so weiter sagen wir noch und haben schon gesagt. Dann ist Ende Juli, 19. bis 26. Juli, der Esperanto-Weltkongress in Rotterdam, weil der Esperanto-Weltbund als Organisation 100 Jahre wird. Dann 26. Juli bis 3. August ist das 31. Familienzeltlager in Thomsdorf auf dem Zeltplatz. Im Oktober dann 24. bis 26. das 43. Esperanto-Wochenendseminar. Das ist also schon recht betagt. Und abschließend tun wir. Abschließend ist unsere letzte Veranstaltung des Esperanto-Landesverbandes am 22. November ein Samenhoffest. Wir machen das ein bisschen vorzeitig, weil wir in Stralsund beschlossen haben, das vorzuziehen, weil die Freunde aus Mecklenburg-Vorpommern gerne entweder nach Berlin fahren oder aber gerne nach Hamburg fahren. Und die machen das immer in der ersten Dekade des Dezember. Und das finden die da ganz toll und unsere Leute möchten daran teilnehmen. Ja, und dann noch eine wichtige Veranstaltung unseres Partners in Köslin, Koschalin. Da gibt es so eine Art Ferienaufenthalt. Und zwar in diesem Jahr zum 30. Mal das baltische Esperanto-Frühlingstreffen. Und das ist nach wie vor ein Geheimtipp für Menschen, die mal Ferien, Ruhe, Behaglichkeit, aber auch Esperanto-Ethos zusammenführen möchten. Und zwar im Badeort Mielno Großmölln auf der Schmalseite einer Näherung nördlich von Köslin, 10 Kilometer nördlich davon. Und das ist ein Hotel, das insgesamt gemietet wird. Das ist ein Hotelkomplex mit Hof und verschiedenen Räumen und Unterkünften. Und dieses Hotel wird während der gesamten Zeit dem Esperanto zur Verfügung stehen. Und da gibt es also jeden Tag was mit Esperanto. Und wenn man nicht möchte, kann man auch einfach fehlen. Informationen dazu an uns. Man muss nicht unbedingt fließend Esperanto können, aber man sollte schon so ein bisschen wissen, was da gesprochen wird. So, ja, eigentlich ist das vom Landesverband das Allerwichtigste.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben viele Informationen eben erhalten, viele Themen, viele Termine und es war auch eine Einladung dabei zum Landtag. Wenn Sie uns kontaktieren, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, finden Sie unseren Namen und unsere Telefonnummer unter TeleN, also den Fernsehkanal, auf der Teletextseite 466 innerhalb des Vereinsregisters Neubrandenburg, das dort aufgeführt ist. Oder Sie finden uns unter Werner Levin oder Werner Pfennig, Neubrandenburg im Telefonbuch. Und wir machen jetzt nach diesem langen Gerede eine Pause für etwas Musik von der Gruppe Kaitor. Und dran ist der Titel Post la Scene.
Nach der Bühne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht weiter in unserer Sendung Esperanto-Welle, eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle über MG Radio Treff 88,0. Und Werner, du hast noch eine aktuelle Information?
Ja, eine aktuelle Information, die eigentlich traurig ist, aber es ist ganz gut, erst einmal einfach zuzuhören. Stellen Sie sich mal vor, es ist das Jahr 1939. Die Deutschen haben Frankreich besiegt. Das nannte man später den Zweiten Weltkrieg. Deutsche Soldaten haben zunächst nördliches Frankreich, westliches Frankreich besetzt, dann später das gesamte Frankreich. Und ein Esperanto-Freund aus Mecklenburg ist dort als Soldat tätig und leitet ein Büro in einer französischen Stadt. Und er nimmt konspirativ Verbindung auf über andere Franzosen und bittet sie, ihn doch zu informieren, ob es Esperanto-Freunde gibt. Nun muss man sich Folgendes vorstellen, es ist alles verboten. Die Deutschen als Sieger und Herrenmenschen dürfen mit dem unterlegenen Volk, mit den Franzosen, keine Verbindung aufnehmen. Und umgekehrt, für einen Franzosen ist es durchaus gefährlich, mit den deutschen Besatzern Verbindung aufzunehmen, weil ihnen dadurch erstens die Verachtung seines Volkes trifft und am Ende des Krieges muss er damit auch rechnen, dass er dann zur Verantwortung gezogen wird. Das war also die Situation. Dieser deutsche Soldat ist aus Schweriner Ecke, nimmt trotzdem Verbindung auf, es klappt auch, und sie vereinbaren heimlich ein Treffen und beginnen eine Freundschaft. Man muss also sich immer vorstellen, es sind Kriegsverhältnisse, Feindschaft, einer müsste eigentlich den anderen misstrauen. Es sind aber zwei Genossen, die politisch organisiert sind, und also aufgrund des Esperanto und aufgrund ihrer politischen Einstellung sind sie sich also irgendwie dann doch sehr nahe. und beginnen, soweit es eben möglich ist, unter den dortigen Bedingungen eine Freundschaft aufzubauen. Nach einiger Zeit wird dann der deutsche Soldat woanders hin verlegt und zum Schluss ist er nämlich der Besiegte der Deutsche. Die Deutschen haben ja dann 1945 den Krieg endgültig verloren. Und dann hat natürlich jeder Deutsche Schuld und jeder Deutsche wurde verachtet. Und 1945 schreibt dieser nach Hause gekommene Soldat, er war übrigens Polyglott, hat sich als Arbeiter hochgearbeitet, hat mehrere Sprachen gelernt, als Autodidakt, er war dann später Lehrer, jedenfalls 45 noch nicht, schreibt nach Frankreich an diese Anschrift und fragt ihn, ob er, dieser Franzose, mit ihm weiterhin Verbindung aufnehmen möchte oder sich fortsetzen möchte. Und das war auch verboten. Wie er das gemacht hat, weiß ich im Einzelnen gar nicht. Ich habe nur später die Briefe bekommen von diesem französischen Herrn, weil sein deutscher Freund starb. Und ich habe dann einige Jahre dann diese Korrespondenz stellvertretend dann weitergeführt. So, und dann haben die gesagt, hat der Franzose gesagt, du hast mit mir damals eine so herzliche Verbindung aufgebaut. Und zwar zwischen zwei befeindeten Völkern, die waren ja Feinde. Und das hast du hundertprozentig verdient, dass umgekehrt ich jetzt, der ich ja nun zu den Siegern gehöre, mit dir eine genauso herzliche, gleichberechtigte Freundschaft weiterführe. Und das hat gehalten bis zum Jahre 2005 oder 2006. Dann starb, wie gesagt, der Herr aus Schwerin. Er war später dann Lehrer für verschiedene Sprachen. Ich glaube Englisch, Russisch und so. Und Ernst Dietrich, so hieß er. Und der Martinet, so heißt er. Jean Martinet, also Hans Martinet. Dessen Familien hat nun mitgeteilt, dass er leider verstarb. Ende Dezember 2007, im Alter von sage und schreibe 97 Jahren. Er hat also ein sehr gesegnetes Alter erreicht. Er hat mir ja auch verschiedene Fotos geschickt, da sah noch recht rüstig aus. Aber mit 97 Jahren erreicht man eben ein Alter, wo man doch langsam dann an das Sterben denken könnte. Und das ist nun leider passiert, aber immerhin haben diese beiden Männer, beginnend von 1939 als junge Menschen, in einer sehr miserablen politischen Situation eine Freundschaft gepflegt bis in das nächste Jahrtausend hinein. Und das, denke ich, ist eine schöne Sache. Wir haben der Familie unseren Beileid ausgedrückt und so weiter. Sie schrieben übrigens Französisch, also gibt es die Kinder von ihm, haben leider nicht Esperanto gelernt. Aber sie werden unsere Botschaft schon verstehen, die dann in Esperanto noch einmal gelaufen ist. Das ist ja eigentlich eine traurige Nachricht, die eigentlich andererseits auch wieder Hoffnung gibt. Hoffnung ist, dass man nie aufgeben soll. Und das möchte ich auch überleiten zu der Jugend. Niemals aufgeben. Und wir müssen auch unseren Jugendlichen, die oft mit großer Bravour Esperanto beginnen zu lernen, mit großer Begeisterung sich mit allen Dingen beschäftigen, die Esperanto betreffen. Und dann versuche ich immer zu sagen, ja, macht das, aber behaltet eure Kraft, eure Ausdauer, eure Liebe, euren Enthusiasmus. Teilt ihn auf für die nächsten 50 Jahre, damit ihr nicht aufgebt zwischendurch. Denn die Jugend möchte jetzt und heute und sofort andere Ergebnisse haben und alles umkrempeln und alles neu machen und vergisst dabei, dass wir 100 Jahre Erfahrungen schon in uns haben. Und deswegen mögen diese beiden alten Herren, die nun beide verstorben sind, uns das Zeichen doch geben, dass man auch in einer schlimmen Situation etwas vollbringen kann, was nicht unbedingt mit der politischen herrschenden Meinung übereinstimmt. Werner, du hast was über das Feldlager.
Ja, der Esperanto Landesverband und auch unsere Nachbarn aus Brandenburg, die laden gemeinsam ein zum 31. Sommer Esperanto Familienfeldlager. Und zwar wo?
In Thomsdorf.
Auf dem Campingplatz am Dritzsee. Das ist in der Region südlich von Feldberg in Mecklenburg-Vorpommern. Und auf diesem Feldplatz muss man sich, wenn man teilnehmen möchte, muss man sich selber versorgen, selber anmelden, also selber Zelt mitbringen. Aber es geht um das gemeinsame Zelten von einer großen Gruppe von Esperanto-Freunden, die aus allen Richtungen kommen,
ja,
sogar aus den Nachbarländern. Traditionsgemäß kommen da schon etliche ihr Leben lang und die Kinder, die da als kleine Säuglinge dabei waren und als Vorschulkinder und als Schulkinder, die sind jetzt soweit, dass sie dieses Lager inzwischen führen in der dritten Generation.
Ja, das ist schon die dritte Generation, die jetzt ja. Ein Bruder ist.
Ja.
Wir nennen die Leitung immer einen Kommentator, ein Komitee,
ja. Mhm.
Weil sie eigentlich nicht gewählt sind, sondern sie sind praktisch beauftragt des Landesverbandes von Mecklenburg-Vorpommern und auch des Esperanto-Vereins von Brandenburg, weil, liebe Hörer und Hörer, genau über die Grenze des Zeltplatzes geht eine Landesgrenze zwischen Mecklenburg und Preußen oder zwischen Mecklenburg und Brandenburg, eine uralte Grenze.
Mhm.
Das hat auch Konsequenzen, das verfällt aber jetzt an ein anderes Thema. Jedenfalls ist das ein beiderseitiger, ein ja. internationaler Zeltplatz.
Ja, das ist eben ein großes Zusammentreffen von Freunden, von persönlichen Freunden, von Esperanto-Freunden, die alle die Sprache zusammenführt
ja.
und die Freundschaft.
Und wer noch nicht kann, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt schon, den wir über 30 Jahre dort pflegen, dass wir Esperanto als Schnupperkursus anbieten.
Ja.
Wir laden dort immer in der Regel ein zwischen 17 bis 18 Uhr ein für einen Kursus. Der läuft dann immer jeden Tag. Und da kommt man zusammen, jeder bringt seinen Hocker mit und was zum Schreiben.
Das ist aber nicht nur Kursus, was glauben Sie, das nicht. Wandern in der Natur.
Auch, ja.
Ausflüge gemeinsam oder einzeln, wie man es möchte. Kaffeeklatsch, wie es du gerade sagst.
Ja, jeden Tag ist Kaffeeklatsch.
Gemeinsames Abendessen, wer gemeinsam zusammen essen möchte, wird eine große Tafel aufgestellt. Jeder bringt was mit und man kann von allem essen, was
ja,
da ist.
Ja, alles, was auf dem Tisch ist, ist Gemeinschaftseigentum.
Ja, jeden Abend eine Märchenerzählung mit bunten Bildern für Kinder, Einzelbaden oder gemeinsam baden, baden im Drehsee oder im schönen, sauberen Kryselinsee, nackt.
In der Regel nackend, ja.
Ja.
Aber wer unbedingt eine Hose hat noch, da soll er auch anziehen.
Also, das ist vom 27. Juli bis zum 3. August 2008.
Und Informationen bitte also Fragen an uns. Wir verschicken auf Wunsch dann Informationen.
Campingplatz am Drehsee. An der Grenze zwischen Mecklenburg und Brandenburg, in der Nähe südlich von Feldberg. Und jetzt ist wieder Zeit für eine Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Onda Esperanto auf MG Radio Tab 88,0. Eine Sendung des Esperanto-Vereins in Brandenburg und wir machen weiter im Text. Werner, was hast du noch anzubieten?
Ich habe noch etwas, was nicht den Esperanto-Verband irgendwie berührt, sondern wir haben ja auch in Brandenburg einige katholische Gläubige, die zur katholischen Kirche sich rechnen oder Altkatholiken sind. Der Papst, der Benedikt der 16., hat in Esperanto Grüße wieder übermittelt. Man muss sagen, wieder übermittelt, weil er das infolge, das, was der polnische Papst begann, der alte polnische Papst, der konnte ja fließend Esperanto sprechen und hat also angefangen, Esperanto-Grüße zum ersten Weihnachtstag und zum Neujahrstag zu übermitteln. Urbo kai orbito, also dem Stadt- und dem Erdenkreis. Und dieses Jahr genauso wieder zu Weihnachten und zum Neujahr in 62 Sprachen. Und der Papst würde nicht in Esperanto sprechen, der heutige Papst, wenn nicht dahinter eine Kraft steht, die es sich lohnt, diese Sprache einzureihen in die Sprachen, die er dort vorgeführt hat. Im Übrigen konnte man das im Fernsehen sehr gut verfolgen. Wenn man da genau hinschaute, sah man eine Losung, die man hochhielt auf der dann das Wort Esperanto zu lesen war. Ja, da sind wir dem Papst sehr dankbar, denn die katholische Kirche hat da ein Problem, ein Sprachenproblem auch. Sie hat ja über 2000 Jahre fast sich hauptsächlich in Latein verständigt. Das ist seit etwa 100 Jahren im Abklingen, obwohl Latein immer noch wichtig ist für die katholische Kirche, weil alles, was geschrieben steht, was in den Archiven steht, ihre klassische Literatur, alles Latein ist. Also ganz können sie diese Sprache nicht fallen lassen. Also sie haben einen Instinkt für eine neutrale internationale Sprache, obwohl natürlich der Vatikan heute in Englisch und Italienisch und Französisch und hauptsächlich Spanisch spricht. Das ist ganz klar und auch ein bisschen sogar in Deutsch. Aber wir freuen uns, dass der Papst in Esperanto gegrüßt hat. Das wollte ich noch anfügen, weil das so aktuell war. Werner, und was machen wir jetzt?
Ich möchte mal kurz, nein nicht kurz, ich möchte ganz grundsätzlich mal unsere Verbandszeitschrift vorstellen. Sie heißt Esperanto Aktuell, ist eine Zeitschrift, die sechsmal im Jahr erscheint. Sie ist vom Deutschen Esperanto-Bund initiiert und herausgegeben worden seit vielen Jahren. Und inzwischen ist seit zwei oder drei Jahren auch schon Österreich dabei. Das heißt also, sie ist jetzt gemeinsame Zeitung für den Deutschen und den Österreichischen Esperanto-Bund. Und in seinem Leitartikel in jedem Heft schreibt der Redakteur Alfred Schubert etwas über diese Zeitung, ganz kurz nur. An Esperanto aktuell wird sich im kommenden Jahr nicht viel ändern. Der Umfang wird geringfügig von 160 um 8 Seiten erhöht. Außerdem haben die Landesverbände künftig die Möglichkeit, ihre eigene Seite zu bekommen. Von einigen wurde bereits Interesse bekundet. Wie das Angebot angenommen wird, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Nun, Lana, jetzt kannst du mir gleich mal sagen, wie haben wir uns auch dazu gemeldet?
Nein, haben wir uns nicht. Wir haben ja unser eigenes Informationsblattchen.
Ja.
Wir senden dieses Blatt auch an den Redakteur.
Ja, ich habe schon gemerkt, manchmal erscheinen ja übernommene Artikel.
Genau, er wählt dann aus, entsprechend des Platzes und des Bedarfs. Nein, wir machen das nicht, weil wenn man ein Blatt oder eine Hälfte sich dort reservieren ließe, dann muss man auch wirklich das inhaltlich füllen.
Ja,
er muss einen bestimmten Termin so und so viele Zeilen und Buchstaben bekommen.
Mhm.
Und da haben wir noch niemanden gefunden, der das machen würde, nicht? Aber wir haben unser eigenes System aufgebaut, das soll erstmal so bleiben.
Ja.
Aber es ist ja ganz gut, dass es so etwas gibt, so eine Möglichkeit gibt.
Ja. Eine andere Information, die auch eine weit oder eine historische Beziehung zu Mecklenburg-Vorpommern hat. Aus Dresden, Professor Dr. Albert Schramm geehrt, das Esperanto-Zentrum Marie Hankel Dresden. Und das ist schon der Punkt, die Verbindung zu Mecklenburg, denn Marie Hankel war die erste Esperanto-Freundin, die 1905 in Mecklenburg, nämlich in Schwerin, Esperanto eingeführt hat oder betrieben hat. Ne?
Ja.
Also, das Esperanto-Zentrum Marie Hankel in Dresden hatte im Oktober zu einer Nachmittagsveranstaltung in die Sächsische Landesbibliothek eingeladen. Es ging dabei um die Ehrung von Professor Schramm anlässlich seines 70. Todestages. 70. Todestag. Der Sprecher des Esperanto-Zentrums, Dr. Schwarz, begrüßte die Anwesenden und war erfreut, dass die Ankündigung in den Tageszeitungen zahlreiche Gäste angelockt hatte. Professor Schramm war seinerzeit Mitarbeiter des Stenografischen Instituts in Dresden. Sein Einfluss und seinen Bekanntheitsgrad war es zu verdanken, dass der König von Sachsen die Schirmherrschaft für den 4. Esperanto-Weltkongress 1908 übernommen hatte. Das ist diese Mitteilung, die ich für erwähnenswert hielt. Mir ist das aufgefallen, König von Sachsen, wir kannten bloß immer Kurfürsten von Sachsen, aber es stimmt, ich habe nachgelesen im Lexikon, nach den Napoleonischen Kriegen hat es einen König von Sachsen gegeben bis 1918.
Bis 1918.
Ja.
Dann brach er die Revolution aus.
Ja, und dann hat er abgedankt.
Dann hat er abgedankt und hat gesagt, mach doch euren Mist alleine.
Ja.
So. Zumindest sagt das die Legende.
Ja.
Schön, Werner.
Ich habe noch etwas von der Seite 8. Mal sehen, was das ist. Das weiß ich ja nicht aus dem Kopf. Aha. Mit 20 Mäzene werden gesucht für einen Neuaufbruch in Berlin. In Berlin ist ein Esperanto-Haus, also ein vorhandenes Gebäude als Haus gekauft und als Esperanto-Haus saniert worden. Und dort soll für den Deutschen Esperanto-Bund ein internes Dienstleistungssystem, IDIS, eingeführt werden. Alle Informationen sollen künftig nicht mehr bei Privatpersonen zu Hause, sondern auf den zentralen DEW-Server gehalten werden. Und je nach Aufgabenbereich erhalten Mandatsträger dann eine abgestimmte Zugriffsmöglichkeit. Da das aber alles etwas kostet, braucht man natürlich Geld dafür. Und es hat sich jemand schon innerhalb einer Stiftung bereit erklärt, 25.000 Euro dafür bereitzustellen, wenn auch andere, meinetwegen 20 weitere Mäzene sich finden, die jeweils 500 Euro dafür aufbringen. Das ist also eine auf die Zukunft gerichtete Einrichtung und ich hoffe, dass das gelingt. Ich bin leider nicht in der Lage, hier auch mich mit 500 Euro zu beteiligen. Ist natürlich schade.
Aber vielleicht gibt es unsere Zuhörer. Man muss ja nicht Esperanto sprechen können, sondern nur Sympathie für uns haben.
Wer also Sympathie dafür hat, der kann sich bei uns melden und erhält so die entsprechende Adresse, wohin er sich wenden kann. Es werden aber auch Spender gesucht. Das müssen nicht 500 Euro sein. Das können auch 5, 20 oder 50 sein. Ne?
Ja, die sich zusammentun zu einer 500-Euro-Spende. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Aufruf. Ich will noch etwas sagen, Werner, und liebe Hörerinnen und Hörer, zum Esperanto-Haus in Berlin. Das wurde also gekauft, wurde eingerichtet und als es fertig war, brannte es ab. Und zwar deswegen, weil die Feuerwehr dort den Brand löschen wollte. Die Bewohner, die da drin wohnten, das waren Esperanto-Freunde und auch die Büros der Esperanto-Leute, die haben das Feuer fast gelöscht gehabt. Und dann kam die Feuerwehr und sagte, raus Leute, wir verweisen euch des Hauses, jetzt sind wir hier an der Mache. Und dann stellte sich raus, diese Feuerwehr ist gar nicht in der Lage, das zu löschen. Sie hatten vergessen, dass es gar kein Wasser gibt dort. So, sie konnten das Wasser nicht anschließen, sie hatten noch kein Wasser mit in ihren Fahrzeugen. Und dann mussten sie, weiß ich woher, Wasser ranschaffen.
Da war schon zu spät.
Und da hat das Haus ist fast ausgebrannt.
Ja, und dann noch Wasser reinpumpen.
Dann und dann haben sie es noch voll Wasser laufen lassen, so das ganze Haus ist.
Ja, mir ist mal unverständlich, dass sie in der modernen Welt die Feuerwehr nichts anderes kennt als Wasser, womit sie alle was übrig bleibt, noch verdammt.
Ja. Anstatt das einzuschätzen, wir brauchen eigentlich nur noch 10 Feuerlöscher oder ich weiß nicht was, ich war nicht dabei, jedenfalls war es fast gelöscht.
Also ist das wirklich verbindlich, hast du das von den Leuten dort vor Ort
gehört? Ich habe es von dem, der dabei gewesen ist.
Ja.
Original gehört. Das war hier zum Wochenendseminar in der Brandenburg. Und interessanterweise, man hatte dann auch den Brandstifter gefunden, aber das war ein Jugendlicher. Und die sind straffrei in Deutschland, leider, obwohl es ja Gesetze gibt. Aber ich will jetzt nicht polemisieren. Jedenfalls ist da niemand gefunden worden. Sie haben das über 2 Jahre gerudert, um die Versicherungsprobleme zu klären. Jetzt, liebe Hörer, wird das Haus aufgebaut. Hat schon Richtfest gefeiert im vorigen November oder Dezember. Und nicht nur ein Richtfest im alten Zustand, sondern noch eine Etage höher, sodass es ein sich selbst tragendes, finanziell sich selbst tragendes Haus wird durch Vermietung. Und da freuen wir uns, dass also Berlin, endlich in Berlin, in Lichtenberg ein Esperanto-Zentrum entsteht für ganz Deutschland.
Sprechpause, liebe Hörerinnen und Hörer, die nächste Musik, sie heißt von der Gruppe Kaito Baleno.
Baleno, das ist der Wal, der Walfisch.
La vesto un playgrounda è la natura, se più è saggio che rinda che agio balen o leon, chi mi comporta su. Chi am cria balleno la acqua turbula, e chi am gilmata solo rigas la mar, per minur capula, chi ci am manipula, cae la la, san balleno. Attendo al carpun della onda barba. Certi, io
fallendo lo è, forse quanta vittima è triste seri. C'è quanta amnistia, di tamen o casiga, non manca trascopo per agrado del lì. Iam fria, valeno, la aia, la tabula, e chi am di morla, cora, riga, la marcolina.
Liebe Hörer und Hörer, ich habe mal abrupt die Musik abgebrochen. Ich habe gerade gesehen, wir wollen noch etwas erzählen, haben nur noch 13 Minuten, ungefähr 13, 14. Und wir machen weiter und jetzt ist dran, was ist dran? UEA, Werner, machst du mal was?
Die UEA, ja, das Wichtige wäre, oder Wichtigste, dass der Esperanto-Weltkongress, der 93. in diesem Jahr, im 2008. Jahr, in Rotterdam stattfindet. Das ist auch Sitz unseres Weltbundes. Und Rotterdam ist ja verglichen mit Tokio oder Yokohama oder mit Amerika und so weiter doch direkt vor der Tür, Werner. Holland ist unser Nachbarland.
Ja.
Also ganz dicht. Und da denke ich, dass sehr viele Freunde daran teilnehmen können. Das erste Bulletin ist erschienen in ganz schickem Druck. Es ist also Ende Juli findet das statt. Anmeldung bitte oder Informationen über Anmeldungsmöglichkeiten bitte an uns. Und man nennt das, das ist die Esperanto-Hauptstadt, weil seit 1955 Rotterdam die Hauptstadt des Esperanto-Weltbundes ist. Dort ist unser Hauptbüro mit ihren hauptamtlichen Leuten, die da tätig sind. Und ja, da wird also es wird ein Festival der Esperanto-Kultur sein, sowohl mit vielen, vielen Vorträgen, mit Theaterstücken, mit Musik, mit Ausflügen. Ein Teil von Holland hat ja mit der Nordsee Kontakt. Es wird also eine große Rolle spielen. Dort das Delta und so weiter. Also das ist der 93. Esperanto-Weltkongress. Und ganz besonders wird akzentuiert die wissenschaftliche Arbeit, die Planwissenschaft, die Plansprachenwissenschaft, um eben immer wieder die aktuellsten Dinge zu sagen. Werner, ich glaube, du hast etwas von einem Jugendlichen, weil, wie gesagt, uns immer die Jugend fragt, was ist mit der Jugend?
Ja.
Und da hast du ganz zufällig die Meinung eines jungen Menschen erfahren.
Ja, es ist so, dass ich auch immer, wenn wir sagen, wir berichten aus den verschiedensten Zeitschriften, Zeitungen und so weiter, wir blättern natürlich auch im Weltnetz und einfach unter Esperanto, wenn Sie das aufrufen, bekommen Sie über 140.000 Antworten. Vor einigen Jahren waren das nur mal 40, dann 60 oder 80, jetzt sind es 140.000. Ich habe dort eine Stelle gefunden, da schreibt ein junger Student kurz zur Schwierigkeit von Esperanto. Er stellt dar, dass er in der Oberschule Französisch und Englisch gelernt hat. Das hat ihn zum Teil in Englisch eigentlich sehr weit gebracht. Französisch hat ihm wohl nicht so sehr gelegen, denn er sagt, ich habe mal versucht, ein französisches Buch zu lesen, Alien 3. Aber das wurde nichts, habe ich weggeworfen. Und dann habe ich mal etwas einfach, ich weiß nicht, wie der Mann darauf gekommen ist, habe ich mir ein Esperanto-Buch gekauft. Und zwar den ersten Band Herr der Ringe, La Cunularo del Ringo, gekauft und gelesen und habe anfangs nur jedes zehnte Wort erraten können, habe gar nicht zum Wörterbuch gegriffen, sondern habe sich ein kleines Heft gekauft in der Buchhandlung, Esperanto Wort für Wort. Das ist aus solcher Reihe, so eine Sprachenreihe, die kriegt man wohl über fast alle Sprachen.
Ja.
Ne? Und hat dort die wichtigsten Fragewörter, Hinweiswörter und ein paar andere Kleinigkeiten sich herausgesucht, um die Sätze zu verstehen. Und das ist ihm das auch gelungen. Und er sagt, dieser kleine Teil, den ich dazu benutzt habe, war so verschwindend gering, denn für ein Jahr Englisch in meiner Schule habe ich ein 200 Paragraphen starkes Grammatikbuch gehabt, nur für ein Jahr. Daraus schlussfolgert er, ich beherrsche zwar Englisch, aber 20-40% meiner Schulkameraden nicht, obwohl wir in der Oberschule genug oder in der Schulzeit genug Englisch hatten. Und er schließt daraus, also, Englisch kann nach seiner Meinung in keinster Weise den Anspruch erfüllen, den ich an eine Weltsprache stelle, obwohl es hier in jeder Schule gelehrt wird. Und damit hake für mich selber das Thema Englisch als bessere Weltsprache ab. Das heißt also, er hat es nicht deutlich gesagt, dass er Esperanto befürworten würde, aber die Überschrift sagt es, warum sollte Esperanto nicht die Zweitsprache in der Welt werden? Eine sehr ausgefallene Meinung, das hört man nicht oft.
Nein,
sehr
selten. Vor allen Dingen, er kommt ja aus sich selbst heraus.
Ja, er kommt aus sich selbst heraus.
Er hat mit der Esperanto-Bewegung keinen Kontakt.
Ja, er ist ein vielseitiger Mensch, wie ich aus seiner Internetseite erfahren konnte, vielseitig interessiert und aktiv. Und es ist nur logisch, dass so ein Mensch die Vorteile auf Anhieb erkannt hat, die das Esperanto ihm bringt.
Ja, das ist ja wie eine Offenbarung. Ja. Wenn plötzlich ein Mensch, der nun nicht aus der Bewegung kommt, sondern von ganz spontan, von außerhalb, das erlebt, dass eine Sprache so sein kann, wie sie ist, wie das Esperanto ist.
Ja, machen wir noch eine kurze Musik oder machen wir jetzt durch?
Wir machen jetzt durch, würde ich vorschlagen.
Wir haben noch ungefähr 8 Minuten für Text und 2 Minuten für den Schluss.
Gut, dann machen wir noch ein bisschen Text. Denn die Hörer warten ja, dass wir was erzählen und berichten.
Ja.
Ich habe hier ein Interview von einer russischen Esperanto-Zeitschrift, die also ist in Esperanto total, also nicht in Russisch, aber aus Russland, aus Königsberg und von Ostpreußen. Und die Chefredakteurin hat ein Interview geführt mit Herrn Leonard Orban. Er ist der Verantwortliche in der EU für Vielsprachigkeit. Und er antwortet jetzt auf diese verschiedenen Fragen, ich will sie nicht vorlesen, dieser Zeitschrift oder dieser Chefredakteurin. Und er sagt, gibt es, oder man sie fragt dann ihn, gibt es da eine Chance für Esperanto, wie sieht das aus, wie steht die EU dazu? Und ich will eigentlich nur das Zusammengefasste sagen, weil das sehr bezeichnend ist. Man merkt also an seinen Antworten, dass der Leonard Orban mit aller Leidenschaft, will ich mal sagen, mit angeordneter Leidenschaft, die Vielsprachigkeit verteidigt. Und er sagt, Esperanto würde ja die Vielsprachigkeit in Europa, in der EU aufheben und wir wollen doch vielsprachig sein. Und wir wollen doch unbedingt alle 30 Sprachen oder es wären sogar noch mehr, denn in einigen Staaten der EU gibt es ja mehrere Sprachen. Und so windet er sich so ein bisschen. Nun kommt das Problem. Er verteidigt mit Zähnen und Klauen, mit Zähnen und Klauen die Vielsprachigkeit. Und dann sagt er plötzlich, naja, aber um uns zu verständigen, brauchen wir eine Lingua Franca, und das ist das Englische. Und das brauchen wir, damit wir alle gleichberechtigt sind. Und da sieht man den Widerspruch in sich selbst. Ich kann nicht einerseits sagen, wir wollen alle Sprachen voll akzeptieren, aber das ist finanziell nicht durchhaltbar, alles in alles zu übersetzen, hin und her fließend, und auch nicht in allen Dokumenten und so weiter und so weiter. Sagt also, es geht nicht, Esperanto würde dieses verhindern, was natürlich nicht stimmt. Aber andererseits müssen wir das doch alles in Englisch machen. Wie sollen wir sonst die Sprachenproblematik lösen? Denn es gibt von vielen Völkern die Forderung, ihre Sprache auch als anerkannte EU-Sprache einzuführen und so weiter und so weiter. Und will ich nur sagen, das heißt also, sie sind gar nicht in der Lage, auf die ganz einfachen Fragen zu antworten, wie wollt ihr die Zukunft der EU gestalten und wie wollt ihr garantieren, nicht nur formell, sondern echt garantieren, dass die sprachliche, kulturelle Identität eines jeden EU-Volkes gesichert ist innerhalb der EU und wie wollt ihr sichern, dass auch die Gleichberechtigung in der Praxis gesichert wird. Wir wissen das aus der Sowjetunion, aus den alten Sachen, dass eine formelle Gleichberechtigung ist was für die Katz, nichts. Es lohnt nicht, dass man formell sagt, wie in der Sowjetunion damals, alle Sprachen, 150 oder 170 Sprachen der Sowjetunion sind alle gleich, alle sind gleichberechtigt, aber Russisch ist ja unsere gemeinsame, damit alle gleichberechtigt sein können, müssen sie natürlich alle Russisch lernen. Und rucki-zucki war die ganze Sowjetunion russifiziert. Und hier merkt man, dass er sich richtig windet. Ist ein hochintelligenter Mann, dieser Orban. Gar keine Frage, ein Polyglott. Aber zu diesem Thema stehen sie nicht im Stoff. Und kann er nicht argumentieren.
Eigentlich braucht sich vor Esperanto keine Angst haben. Eventuell sind diejenigen, die da so für Englisch sprechen, sind alles Leute, die Englisch gelernt haben und die Englisch zu ihrem Beruf brauchen.
Ja.
Sie haben vielleicht Angst, dabei braucht man keine Angst haben. Man kann nämlich eine Sprache wie Esperanto nicht innerhalb ihres Lebens, die jetzt noch leben, einführen, auch nicht innerhalb des Lebens ihrer Kinder,
nein,
sondern man braucht 3 bis 4, 5 Generationen.
Esperanto ist eine so junge Sprache.
Ja, aber ja, man braucht, um das in die Bevölkerung reinzubringen, das müssen ja alle gleich
ja,
das können.
Ja, ja.
Braucht man ja mehrere Generationen.
Nein, aber erst einmal die theoretische Diskussion wäre ja wichtig, ja, dass man sich erst einmal darüber im Klaren ist.
Das ist.
Und dann wird eben die letzte Frage gestellt von der Journalistin, von der Esperanto-Journalistin. und sagt, ja, wie ist denn das eigentlich mit der Gleichberechtigung jetzt mal in der Praxis, sagt sie, warum stellt die EU-Administration, also da, wo man hauptamtlich in der EU tätig ist, Strafbeschlüsselt und so weiter, warum dürfen dort nur Leute angeworben werden, die von Hause aus als Muttersprache Englisch sprechen? Er hat auf dieses gar keine Antwort. Ja, das ist eine Diskriminierung. In der EU herrscht eindeutig...
Das ist aufgehoben.
Nein, das ist nicht aufgehoben.
Das ist nicht aufgehoben.
Theoretisch, formell, aber nicht wirklich. Das ist immer noch so und wird immer noch so gehandhabt, indem sie sagen, nur...
Die
scheint es nicht mehr so. Das ist wie die Eierei mit weiblich und männlich in unseren Annoncen und so weiter.
Ja, ja, ja.
Gut, wir wollen diesen armen Mann nicht schlecht machen. Es ist ein sehr lieber, liebenswürdiger, intelligenter Mensch, aber ist dieser Diskussion nicht gewachsen, um die es hierbei geht. Ja, Werner, was ist das, hast du noch auf Lager?
Ich habe noch eine ganz kurze Sensation. Ich habe in unserer Zeitschrift Esperanto Aktuell eine Annonce von Iranern gelesen, die über Esperanto Kontakt aufnehmen möchten. Zu Esperanto-Freunden. Das finde ich so genial oder so ungewöhnlich, weil im Iran ja so eine strenge religiöse Diktatur herrscht.
Ja, das ist so ein Gottesstaat im Iran. Die sind so fromm, dass sie vor lauter...
Wie heißt es? Die Bahai verfolgen, dachte ich, würden so Esperanto verfolgen. Anscheinend ist das eine kleine Lockerung. Oder?
Ja, wahrscheinlich wird man das nicht können.
Ja.
Dann
habe ich noch ganz kurzen Hinweis. Ich habe noch
was. Aber wer dort mit Iranern Verbindung aufnehmen möchte, bitte zu uns. Wir verbinden das weiter.
Ja. Sie finden unsere Namen und Adressen unter TLM Neubrandenburg im Fernsehkanal Neubrandenburg, TLM, auf der Textseite 466. Ich habe noch gefunden beim Blättern im Internet, dass es in der in der Uni Münster oder eine Hochschulgruppe Esperanto gibt und der Vorsitzende ist ein Rudolf Fischer.
Dr. Fischer.
Ja, da habe ich festgestellt, ich habe dort ein Bild von ihm gefunden, das ist derselbe Rudolf Fischer, der Vorsitzende unseres Deutschen Esperanto-Bundes.
Ja, aber als Wissenschaftler ist er dort nicht Vorsitzender, sondern ist er
dort
Professor.
Dort haben sich Studierende zusammengeschlossen innerhalb der Esperanto-Vereinigung Münster und die treffen sich dort in einem bestimmten Raum monatlich. Ähnliches gibt es an der Uni in Paderborn. Und dann habe ich noch gefunden im Netz, es gibt unter DBAN eine Gemeinschaft von einzelnen Menschen, die ein freies Betriebssystem für Computer entwickeln, also ein freies. Unter anderem brauchen sie aber auch eine Esperanto-Unterstützung für ihre Hauptseite und dafür suchen sie noch Helfer. Das fand ich auch sehr schön, dass solche Computerfachleute auch Esperanto-Freunde suchen.
Ja, hier ist die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Brandenburg. Sie finden uns im Feldnetz unter www.esperanto-nb.de. Sie finden uns im Telefonbuch unter Werner Lawin oder Werner Pfennig. Sie finden uns im TeleN Werner unter der Vereinsnummer 466. Ansonsten sind wir relativ bekannt. Und der Werner hat noch was anderes.
Ja, du hast mir was zugeschickt. Bestimmte Grüße hier und da hängt hinten dran Kommunikoi,
Bekanntmachungen.
Ja, und da, das kommt wohl aus Brasilien. Und Brasilien, und da steht hinten, das wollte ich doch mal wissen, Spiritismo Evangelio Esperanto, Farijas Tridekjara. Was ist Spiritismus? Ist doch Spirit...
Ja, das ist eine religiöse Vereinigung von sehr frommen...
Spiritisten, das sehr, ist ja Spiritisten.
Ja, ja. Aber das hört sich jetzt in Deutschland sehr sektenhaft an. Das ist dort in Brasilien eine ganz normale religiöse Bewegung, die eben sehr verinnerlichen den Glauben.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle über NB Radio Tab 88,0 und wir kommen zum Ende unserer Sendung. Wir wiederholen diese Sendung am 13.01. um 17 Uhr und planen die nächste Sendung für den 23.01. um 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Lawin.